Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof, ja, und wir haben uns wieder die Zeit genommen, heute um über Handball zu sprechen. Es ist ja aktuell enorm viel los. Die Handball-WM der Frauen hat am Mittwoch angefangen, da wollen wir natürlich jetzt drauf schauen. Und aber auch natürlich in der Bundesliga geht es die heiße Phase vor der Nationalmannschaftspause los. Auch da ist jetzt schon der erweiterte Kader für Deutschland nominiert worden, bekannt geworden im Endeffekt. Und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ich mache das wie gewohnt nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns heute mit den Damen anfangen. Natürlich auch aufgrund des Themas, dass sie ja die Handball-WM aktuell in Spanien stattfindet. Die deutsche Mannschaft hat am Donnerstag ihr erstes Spiel gehabt gegen Tschechien. 31 zu 21 kann man eigentlich sagen, standesgemäß, aber ist nicht immer selbstverständlich, dass man auch gut in ein großes Turnier startet.
Absolut richtig. Das haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass vor allem, oder es ist ja allseits bekannt, dass gerade dieses erste Gruppenspiel immer ja ein bisschen unangenehm ist. Man muss sich finden. Man hatte wieder nicht so viel Vorbereitungszeit, wie es immer so ist. Von daher, da sich in diesem ersten Spiel finden zu können und dann so deutlich zu gewinnen und so dominant aufzutreten, dass man wirklich auch jeder Spielerin Einsatzzeiten geben konnte, das war auf jeden Fall ja eigentlich der perfekte Start in dieses Turnier. Man hat alles in allem gute 50 Minuten wirklich sehr, sehr gut gespielt, hatte zwischendrin 10 Minuten, wo man ja die Tschechin nochmal so ein bisschen hat rankommen lassen, aber dadurch, dass die Führung dort schon so groß war, war es eher irrelevant und kann dann halt auch nochmal passieren. Von daher, da ist es dann auch nicht so schlecht, bei einem 10-Tore-Sieg immer noch so ein paar Dinge zu haben, die man verbessern kann und für die nächsten Spiele. Von daher, Auftakt mehr als geglückt.
Ja, so will ich es eigentlich auch sagen. Ich meine, das ist eine gegnerische Mannschaft gewesen, Gegnerin, die du besiegen musst. Tschechien ist jetzt halt nicht die Mannschaft, die in den internationalen Wettbewerb, die man als Stolperstein sich ausgemacht hat, aber trotzdem muss natürlich da erstmal gut, solide rangehen. Sie haben es, wie gesagt, gut gemacht, schon zur Halbzeit 17 zu 10 vorne weg gewesen. Insgesamt wirklich eine runde Leistung, 65% Wurfquote, die Torhüterinnen waren damit insgesamt 40% gehaltener Bälle. Also da hat man auch, was auch wichtig sein kann, auch wirklich vielen Spielerinnen auch einfach Spielzeit gegeben, denn gerade hinten raus, Tim, könnte es ja etwas sein, was enorm wichtig einfach wird, wenn man da wirklich in eine große Mannschaft rankommen muss und dann halt natürlich auch die Frage der Kraft sein wird im Endeffekt.
Ja, genau. Also das Turnier wird hoffentlich lang sein für die deutsche Mannschaft und von daher ist es da sehr, sehr wichtig, direkt zu Beginn jeder Spielerin ihre Spielzeit zu geben und geben zu können. Vor allem weil man eben, ja, also wie gesagt, das ist wichtig, vor allem mit einigen Debütantinnen, das wollte ich sagen. Und ja, für die ist es sehr, sehr wichtig gewesen, eben so ins Turnier zu kommen. Das haben sie sehr gut genutzt. Die Wurfquote von 65% ist für ein deutsches Team im Vergleich zu vergangenen Turnieren auch mehr als solide, auf jeden Fall. Du hast die Torhüterinnenleistung angesprochen, 36% bei Dina Eckerle, 43% bei Katharina Filter, also auch sehr, sehr gut, dass die beiden direkt ins Turnier gekommen sind und ja, mit einer sehr guten Leistung starten konnten. Und ja, damit hat man sich ja jetzt auch schon mindestens mal sehr, sehr großen Kurs auf die Hauptrunde gesetzt, dadurch, dass ja die ersten drei in der Gruppe weiterkommen und von daher, das sieht dann jetzt schon mal ganz gut aus, aber jetzt gilt es natürlich in den nächsten beiden Partien gegen Ungarn und die Slowakei dementsprechend auch Punkte mitzunehmen für diese Hauptrunde und wenn sie das so runterspielen, müssten sie in beiden Spielen auf jeden Fall auch das Potenzial haben, diese Spiele zu gewinnen und ja, aber warten wir mal ab, nicht zu voreilig nach vorne schauen. Von daher, jetzt geht's am Samstag ja erstmal weiter mit dem Spiel gegen die Slowakei. Und von daher, da bin ich auch recht optimistisch.
Ja, das bin ich insgesamt prinzipiell auch. Wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt der große Gegner, der dort vor der Brust gewesen ist, aber trotzdem ist es wichtig, dass man da schon von Selbstvertrauen sagt, auch gerade für die kommenden Gegner. Du hast angesprochen, nächster Gegner ist Slowakei in der Gruppe. Auch da muss man sich jetzt nicht vor verstecken, haben mit 6 Toren jetzt gegen Ungarn verloren am Donnerstag. Und da hat man auch schon mit Ungarn ist die Mannschaft, die man schlagen muss. Gerade natürlich auch mit Blick auf die Hauptrunde, wo es darum geht, wichtige Punkte mitzusammeln. Also von daher ein weiterer Gegner, den man zwar nicht unterschätzen sollte, wo man sich aber trotzdem noch ein bisschen einspielen kann, noch ein bisschen mehr einfach ins Turnier reinkommen. Und man auch natürlich auch gefordert ist, 160 Minuten wach zu sein und sich halt keine Fehler zu erlauben, wie wir es ja schon von der deutschen Mannschaft zu Genüge kennen im Endeffekt.
Absolut. Das ist der Schlüssel. Und wie gesagt, Slowakei, du hast es gesagt, ich sehe es auch so, dass man sie eigentlich schlagen muss. Und dann hat man vielleicht auch da wieder die Möglichkeit, noch ein paar Sachen, so einen gewissen Feinschliff reinzubekommen für dieses wichtige Ungarn-Spiel. Das wird dann wahrscheinlich nochmal eine andere Geschichte. Die Ungarn sind wieder sehr gut reingestartet mit dem 6-Tore-Sieg gegen die Slowakei und sind wahrscheinlich dann auch nochmal ein anderes Niveau. Da muss man dann wahrscheinlich auch 60 Minuten auf allerhöchstem Niveau agieren. Und von daher ist der Spielplan eigentlich ziemlich gut für die deutsche Mannschaft konzipiert worden?
Ja, eigentlich ziemlich gut konzipiert worden. Ne? Wir haben viel Konjunktiv. Wir werden es natürlich genau beobachten. Am Samstag geht es weiter für die deutsche Mannschaft in der Gruppe E. Das ist die Gruppe, in der sie aktuell spielen und in der sie diesen Turnier spielen werden. Und wir haben es schon angesprochen. Es ist dann natürlich, gibt da eine Hauptrunde und da wir jetzt 32 Teams erstmalig bei einer Frauen-WM mit dabei haben, ist natürlich umso wichtiger, Punkte mitzunehmen, denn nur die ersten zwei der Hauptrunden, da es 4 Hauptrunden geben wird, kommen weiter und da hat man die Kreuzgruppe mit einer starken dänischen Mannschaft, die wir auch schon gesehen haben in den letzten Jahren durchaus für Furore gesorgt haben und die jetzt auch sehr, sehr gut ins Knie geschaltet sind. 34-16 gegen Tunesien, sehr standesgemäß, also da haben sie auch sofort nichts anbrennen lassen, dass sie hier wieder Richtung Halbfinale oder mehr sogar spazieren wollen.
Ja, generell die Ergebnisse des gestrigen Tages oder der ersten beiden Tage schon ziemlich deutlich, was vor allem die Vergleiche zwischen europäischen Teams und Teams von anderen Kontinenten angeht. Also Dänemark 34-16 gegen Tunesien, standesgemäß trifft es, glaube ich, ganz gut. Ansonsten die Österreicherinnen, die sich gegen China mit 11 Toren durchsetzen konnten. Ansonsten die Spanierin, die nach einer schwierigen ersten Halbzeit im Eröffnungsspiel am Ende mit 16 gegen Argentinien gewinnen und die zweite Halbzeit aber sowas von deutlich gewinnen. Also da sieht man schon, dass der Fokus schon sehr auch wieder auf den europäischen Teams liegt. Aber andere, wie zum Beispiel Südkorea, darf man auch nicht unterschätzen. Die sind auch sehr gut reingestartet mit einem 14-Tore-Sieg. Also einige interessante Ergebnisse gestern und deutliche Ergebnisse. Aber wie ich finde, das knappste Spiel, auch durchaus überraschend, dass die Kroatinnen gegen Brasilien verloren haben mit 5 Toren. Bruna de Paula unter anderem war da die Schlüsselspielerin für die Brasilianerin, wie so häufig und wie auch schon im vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen mit 7 Toren. Also auch da sehr, sehr stark. Kroatien ja bei der letzten EM Bronze geholt, also schon mal ein kleiner Fehlstart und in Richtung Hauptrunde ist das natürlich schon mal, ist man so ein bisschen ins Hintertreffen jetzt schon geraten.
Ja, auf jeden Fall, also das ist war schon so eine kleine Überraschung, muss ich auch zugeben. Ja, Kroatien in der Gruppe mit Japan und Paraguay, die noch mit dabei sind, also prinzipiell eine machbare Gruppe, die so eigentlich bestehen sollten, aber natürlich gerade auch mit Blick Richtung Viertelfinale ist natürlich jede Niederlage, jeder Punktverlust kann da enorm wehtun im Endeffekt. Klar, ist noch nicht unmöglich, denn in der Überkreuzgruppe H ist vielleicht nur Spanien, wo man sich wirklich vor Angst haben muss, aber jetzt muss man natürlich hoffen, dass irgendwie Brasilien Punkte lässt, denn diese 2 Minuspunkte würde man da ja mitnehmen und deswegen ist es jetzt schon für die Kroatien, die durchaus überraschend gewesen sind in den letzten 1-2 ja, haben sie durchaus positive Überraschung für gesorgt. Schon ein Rückschlag zeigt aber auch, dass Brasilien sich noch nicht unterkochen lassen will. Denn es ist ja so ein bisschen das Thema, dass die europäischen Mannschaften sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen so ein bisschen, bei den Frauen noch mehr diese dominierenden einfach Nationen sind. Und deswegen ist es natürlich umso schöner auch zu sehen, dass auch wenn wir klare, deutliche Ergebnisse haben, wie zum Beispiel Paraguay, die mit 17-40 gegen Japan verlieren, dass es auch andere Mannschaften gibt außerhalb von Europa, die den europäischen Teams mithalten können, sie es ihnen das Leben schwer machen können und dann auch solche Siege einfahren können. Und das ist natürlich gerade auch mit Blick auf die Hauptrunde dann noch mehr natürlich auch sehr, sehr schön, dass es dann nicht vielleicht ein rein europäisches Halbfinale geben wird.
Ja, das ist ja auch generell der Sinn hinter diesem aufgestockten Teilnehmerfeld. Das war es ja schon bei den Männern auch. Und hier ist es ja dasselbe, dass eben die Mannschaften auf höchstem Niveau Spielpraxis sammeln können, sich weiterentwickeln können, dass eben dieser diese Unterschiede zwischen den Leistungen einfach minimiert werden über die nächsten Jahre. Es wird ein bisschen dauern, mit Sicherheit, aber genau das ist ja der Sinn dahinter, dass eben die anderen Kontinente da einfach aufschließen können und das Ganze halt gefördert wird durch eben die Teilnahmen und dass man da auch im Land vielleicht einen kleinen Boom auslösen kann. Und von daher, auch wenn ich zu Beginn eher skeptisch war, auch bei den Männern schon mit der Aufstockung auf 32, ist das in der Hinsicht tatsächlich, finde ich, nicht so schlecht und eine gute Sache generell. Von daher schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt. Hoffentlich geht das Ganze auf und ist am Ende nicht doch nur einfach gefühlt irgendwie so eine Aufblähung des Turniers. Aber das wird man erst in ein paar Jahren wirklich final beurteilen können.
Ja, das definitiv. Also das wird einfach Zeit dauern. Also ich meine, wenn ich mal angucke, dass Mannschaften wie Puerto Rico und Usbekistan sich qualifiziert haben, beispielsweise auch Paraguay, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie halt ein überragendes Handballprogramm besitzen, dann ist das schon ein Zeichen natürlich, dass eine neue Mannschaft wieder zukommt. Es ist auch gut, dass Handball auch weltweit gefördert wird, wie du schon gesagt hast, aber diese Mannschaften werden halt nicht bei ihrem ersten großen Turnier halt gegen die Top-Mannschaften bestehen können, gegen die europäischen Mannschaften. Das wird für sie enorm schwierig. Das ist ein wichtiger Lernprozess, den sie mitnehmen. Deswegen denke ich auch, dass man diesen Effekt dann später irgendwann sehen wird, vielleicht so in den 2, 3, 4, 5 Jahren, vielleicht noch zur WM in Deutschland 2025, wo man dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr Überraschung sehen kann, aber man merkt einfach trotzdem noch, dass die Lücke zwischen Europa und dem Rest der Welt im Handball eigentlich noch sehr, sehr groß ist. Tim, wir haben jetzt über den unteren Teil der Gruppe gesprochen und da haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, ne? Spanien auch natürlich mögliche als Titel, also als Gastgeber natürlich, eine Mannschaft, die gerne eine Medaille holen möchte, ähnlich auch wie es Dänemark sind. Aber die Mannschaften, die bisher noch nicht gespielt haben, das sind eigentlich so die Top-Favoriten. Ne? Die russische Mannschaft, aber auch Norwegen, Frankreich, die Niederlande. Also da gibt es noch einige Teams, die jetzt erst am heutigen Freitag ins Turnier einsteigen. Und das ist gerade in diesem oberen Drittel oder diesem oberen Viertel oder oberen Hälfte so sehr, sehr spannend, weil sie halt alle gegeneinander spielen, bevor es wirklich dann richtig losgeht, erst in der K.O.-Runde.
Ja, das ist schon sehr interessant zu beobachten. Also allein die Französinnen in Gruppe A haben schon auch eine unangenehme Vorrundengruppe erwischt, wie ich finde. Also Angola ist einfach eine sehr gute afrikanische Mannschaft. Spielen, wie gesagt, unangenehm. Das ist ja auch immer das Ding von anderen Kontinenten und Teams von anderen Kontinenten, wenn sie gegen die Europäerinnen spielen, dass sie halt so eine gewisse andere Spielweise einfach haben und man sich da auch erstmal so ein bisschen drauf einstellen muss. Dazu Montenegro und Slowenien darf man nicht unterschätzen. Montenegro in der Vorbereitung unter anderem deutlich gegen Schweden verloren, von daher weiß ich da noch nicht, wie gut sie jetzt in diesem Turnier sein können. Aber die sollte man auch nie unterschätzen. Bei den Slowenen natürlich mit Anna Groß, einen absoluten Star in ihren Reihen, die dann auch gut und gerne mal dafür sorgen kann, dass so ein Spiel auch lange eng bleibt. Also das ist direkt von Beginn an wirklich für die Französinnen sehr unangenehm. Und auch die Niederländerinnen direkt in der Gruppe auf Schweden treffend. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Duell, auch eins, das dann richtungsweisend sein kann, dadurch, dass eben alle direkt aufeinandertreffen. Und von daher, das sieht schon nach einem schönen dritten Tag heute auch aus. Von daher schauen wir mal, wie die jetzt ins Turnier starten können. Die Niederländerinnen spielen ja ihr erstes Spiel direkt eben gegen Schweden. Also ja, das sollte man sich heute Abend um 20:30 nicht... stimmt gar nicht. Gegen Puerto Rico, okay. Ja gut, so kommen sie dann natürlich gut rein in dieses Turnier, denke ich mal. Aber ja, schauen wir mal. Der Clash am Ende der Gruppenphase, den sollte man sich aber auf jeden Fall nicht entgehen lassen am 7.
Nee, das definitiv nicht. Man sollte sich allgemein, gerade auch wenn es mit Blick Richtung Hauptrennen geht, wenig Spiele entgehen lassen, weil es enorm spannend ist. Klar, jetzt natürlich in der Vorrunde haben wir halt noch Mannschaften dabei, die halt nach ein, zwei Schritte halt zum internationalen Wettbewerbsfähigkeit halt brauchen, um halt gegen Top-Mannschaften zu bestehen. Deswegen gibt es halt solche relativ deutlichen Siege, wie wir sie jetzt schon gesehen haben in den ersten zwei Tagen. Aber wie gesagt, das sind einfach Mannschaften, die halt wenig Erfahrung haben. Deswegen will ich das jetzt auch nicht allzu überbewerten. Ich weiß, wir werden auf jeden Fall ein tolles Turnier haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir werden auch weiterhin das verfolgen. Willst du noch uns auch, glaube ich, so wenn das funktioniert, auch ein zweitägiges Update geben, dass wir immer die Deutschlandspiele einfach mit dabei haben, damit wir euch da auf dem Laufenden noch einfach halten. Deswegen solltet ihr uns auch unbedingt weiter folgen. Aber natürlich gibt es nicht nur Frauenhandball dieser Tag, sondern natürlich auch fleißig Männerhandball. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn es gibt einiges zu besprechen bei den Herren Champions League, EF-Pokal und natürlich auch der vorläufige Kader der Nationalmannschaft für die EM 2022. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns nach dem Überblick über die Frauen mit den Männern beschäftigen und dort halt auch vielleicht einen Blick zu Anfang aufgrund der Aktualität den Blick werfen auf die Nationalmannschaft, denn Freitagvormittag, da hat Alfie Kieserslein seinen vorläufigen Kader bekannt gegeben. 35 Mann hat nominiert für die Handball-Europameisterschaft, um einfach natürlich auch im Falle der Fälle genug Möglichkeiten zu haben, um auszuwechseln. Tim, sind viele Namen mit dabei, viele bekannte Namen auch. Wer ist denn für dich so die größte Überraschung auf der Liste insgesamt?
Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, rein objektiv gesehen sind Überraschungen natürlich in gewisser Weise Hendrik Wagner und Julian Köster, dadurch, dass sie eben beide in der zweiten Liga unterwegs sind. Aber dadurch, dass sie auch in den letzten Lehrgängen auch schon dabei waren, ist die Überraschung da jetzt nicht so groß. Ich bin gespannt, ob sie auch wirklich realistische Chancen auf den Kader am Ende haben. Aber ja, das wird sich ja in einem Monat ungefähr dann zeigen. Ansonsten am Kreis finde ich sehr interessant, Tom Bergner vom BHC macht seine Sache bisher gut, war auch schon jetzt bei diesem Nachwuchslehrgang dabei. Und ja, von daher, das sind so, denke ich mal, die neuesten Namen, die vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen als Überraschung vorkommen könnten. Aber alles in allem ist da jetzt nichts Sensationelles drin, würde ich jetzt mal sagen. Also das kann man auf jeden Fall schon so sehen. Natürlich fehlt Paul Drucks, der seine Teilnahme abgesagt hat, verletzungsbedingt. Und auch Patrick Grötzky. Von daher, ja, das sind so die beiden Namen, die dort nicht mit dabei sind, aber nichtsdestotrotz wirklich ein guter Pool an Spielern. Ich bin gespannt, wer dann es am Ende wirklich in diesen Kader schafft. Aber ja, also auf dem Papier ist das jetzt schon mal nicht so schlecht.
Ja, da bin ich bei dir. Ich würde sogar vielleicht sogar die größte Überraschung noch auch Jonas Schoch zuordnen, der Mann aus Baling. Ich kenne ihn ja auch aus Baling, ich habe ihn auch mehr gesehen, noch in der zweiten Liga und finde auch schon, dass das Potenzial dazu hat, aber dass er jetzt hier schon den Sprung schafft in den 35-Mann-Kader, das hat mich doch etwas überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also damit habe ich nicht gerechnet. ich bin mal gespannt. Vielleicht hätte man auch den einen oder anderen Hamburger erwartet, vielleicht aufgrund des ja, starken Zugs, den sie aktuell in der Bundesliga fahren. Da gibt es ja auch viele junge Deutschländer, die mit dabei sind, aber auch da nichts mit dabei. Und ja, beide Kreisläufe von Erlangen auch jetzt nicht unbedingt erwartet mit Tim Zechel und Sebastian Vierenhaber. Wobei Vierenhaber noch am ehesten, weil ja auch Alfred Giesers ihn ja schon lange aus Kiel kennt und er auch für mich auch ein richtig starker Abwehrspieler ist und offensiv sich so ein bisschen mausert, aber noch nicht so die Qualität hat wie vielleicht andere, aber zumindest defensiv auf jeden Fall eine wichtige Stütze sein könnte, falls er den Sprung denn schaffen sollte. Aber das ist insgesamt ein spannender Kader. Lass uns da kurz vielleicht noch in dem Moment über die Aussagen von Stefan Kretschmer sprechen, der ja jetzt im Mannheimer Morgen gesagt hat, ich glaube am Donnerstag war das, dass die deutsche Mannschaft sich aktuell keine Gedanken über Medaillen machen sollten, da wir aktuell zu weit zurückliegen. Tim, ich bin geneigt, Ihnen dazu zu stimmen.
Ja, durchaus. Also ich meine, wenn man sich die WM im Januar nochmal zurück ins Gedächtnis ruft, war man da von den Medaillen sehr weit weg und hat ja wirklich auch mehr oder weniger verdient, ja, nicht gerade die beste WM gespielt. Aber gut, es ist ein gewisser Umbruch natürlich auch da. Das Ganze wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Man hat gewisse Pfeiler in der Mannschaft. Ich bin auch übrigens sehr gespannt, was auf der Torwartposition passiert. Also da hat man mit Klimke und Bierlehm ja zwei junge, sehr, sehr gute Torhüter und mit Wolf, Heinevetter und Bitter so das bisherige Establishment. Ich bin da auch gespannt drauf, wie da die Konstellation am Ende aussieht. Aber zurück zu der Aussage, also ja, das war aber jetzt auch in den letzten Jahren ja, natürlich auch eigentlich mehr oder weniger so. Mit Abstrichen 2019 die Heim-WM, die man da noch irgendwie ein bisschen ausklammern muss, wo man auch sehr von den Fans getragen wurde. Aber ansonsten, ja, war man vor allem spielerisch sehr weit davon entfernt. Und das wird sich wahrscheinlich beim nächsten Turnier nicht ändern. Vielleicht ist man durch die Verjüngung dann so ein bisschen eine Überraschungsmannschaft oder kann diese werden und eine gewisse Wundertüte, aber ja, ich würde mir jetzt im Moment auch eher nicht so große Hoffnung auf eine Medaille machen. Ich glaube, ja, da geht es jetzt vor allem darum, eben dieses Team weiterzuentwickeln. Auch da werden wahrscheinlich einige dann dabei sein, die ihr Debüt feiern auf dieser Bühne. Und von daher, ja, ich denke, da kann man dann nicht so viel erwarten und eine Medaille erst recht nicht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, auch wenn es ein junges Team ist, die spielen weitestgehend alle in der Bundesliga. Da ist eine gewisse Qualität vorhanden. Von daher schauen wir mal. Aber ja, die Medaillen sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Nee, das glaube ich, wie gesagt, auch nicht. Ich meine, die Gruppe ist machbar mit Belarus, Österreich, Polen. Also soll es jetzt nicht sein, aber ich denke, dass man da wirklich dann zu Top-Mannschaften wie Dänemark, wie Schweden, wie Norwegen und so weiter, dass man da noch wirklich so ein paar ein bisschen einfach zurückliegt. Da muss man jetzt gucken, dass man da hinkommt wieder, gerade natürlich auch mit Blick auf die Heim-WM dann und dann natürlich auch auf die Olympischen Spiele. Also von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, wie sich die deutsche Mannschaft da entwickeln kann, ob da vielleicht auch wirklich dann auch junge Spieler, wie du es schon angekündigt hast, dann auch die Chance bekommen, um sich dann auch dort zu beweisen und vielleicht auch eine erste Erfahrung zu sammeln, die dann wichtig werden könnten dann für Olympia und dann die entsprechenden Heim-WM. Ja, Tim, dann lass uns von der Nationalmannschaft dann wirklich mal zum Clubhandball kommen und lass uns vielleicht erstmal den Blick nach Europa wagen, denn wir haben ja am Wochenende wieder gespielt und ich glaube, letztes Mal auf Europa so richtig geschaut, ist schon ein bisschen was her bei uns im Podcast. Lass uns über deutsche Mannschaften sprechen. THW Kiel gewonnen, 32-30 gegen Vardar Skopje, ganz wichtiger Sieg, denn man ist weiterhin jetzt auf Platz 2, hat die Position dort festigen können und das gerade mit Blick auf, ja, auf eine Pause, sage ich mal so, in der Champions League sehr wichtig, denn wenn sie Zweiter bleiben, dann haben sie ja auch entsprechend Ruhepol.
Ja, genau, wichtiger Sieg, nachdem man ja gegen Aalborg vor einer Woche, anderthalb Wochen nicht gewinnen konnte.
Genau.
Und ja, dementsprechend wirklich eine gute Leistung der Kieler. War da immer ein unangenehmer Gegner, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahren natürlich auch sehr viel Tumult hatten und der Kader nicht mehr annähernd so stark ist wie in den vergangenen Jahren. Aber da sind immer noch ja, wirklich gute Spieler dabei. Von daher, ja, man hat es wirklich gut gemacht. Niklas Landin, 31% gehaltene Bälle. Natürlich ein absoluter Faktor. Sander Sargosen vorangegangen. 8 Tore, 7 Assists. Also wirklich eine ganz starke Leistung. Und ja, du hast es gesagt, kann man sich weiterhin oben festsetzen als Zweiter, 2 Punkte hinter Montpellier. Aber auch da ist es noch sehr, sehr eng. Nur 1 Punkt trennt sie von Aalborg und Szeged dahinter. Also ja, es sind noch 5 Spiele, was auch ja, wie immer sehr, sehr krass zu sehen ist, wie lange sich diese Gruppenphase auch immer hinzieht. Aber ja, das ist im Moment sind sie auf Kurs und von daher, das ist ja schon mal die Hauptsache.
Genau, das ist die Hauptsache. Das ist auch entsprechend sehr, sehr wichtig, dass sie das so weitermachen, denn sie sind da um einiges besser als ihre Kollegen im Norden, auch wenn sie verhasst sind mit der Rivalität. Aber natürlich wollen sie auch trotzdem wahrscheinlich, dass auch Flensburg entsprechend sich gut präsentiert, um auch natürlich die Handball-Bundesliga bestmöglich zu präsentieren. Und ja, die Flensburger, ja, das war nichts mal wieder, würde ich mal sagen. Am Mittwoch verloren gehabt bei Motor Saporosche in der Ukraine. Sehr deutlich, 22-31, also wirklich schon eine gehörige Klatsche, hatte einen guten Torhüter mit Benjamin Buric, aber offensiv liefern wir nicht zusammen. 22 von 51 Würfen haben nur das Tor gefunden. Das ist einfach unterirdisch, das muss man ganz, ganz klar so sagen. Und damit, ja, tun sie es wieder selbst schwer, nachdem sie ja gut wieder reingefunden hatten, jetzt zuletzt mit einigen Siegen, ja, drückt jetzt wieder so Plätze weg. Ich meine, das ist nichts aus, nichts unmöglich, ja, aber solche Niederlagen darfst du halt nicht erlauben, wenn du halt nicht Sechser werden willst oder halt überhaupt drinnen bleiben willst.
Klar, die Situation der Flensburger ist aber natürlich auch im Moment wieder sehr, sehr hart mit mehreren Corona-Fällen und Mike Machula und Mark Bult waren nicht dabei. Also es ist schon keine einfache Situation. Generell diese Champions-League-Saison ist schon ja, einfach für die Flensburger sehr, sehr unangenehm bisher. Es wäre sehr wichtig gewesen, hätte man gegen Motor gewonnen, weil sie eben jetzt an ihnen vorbeigezogen sind auf Platz 5. Aber ja, Malasinskas von Saporosche nicht zu stoppen, 9 Tore, 10 Assists, also richtig stark. Torhüter Komok auch 42%. Von daher, ja, da war dann an dem Tag leider mal nichts zu machen für die Flensburger. Dass es dann so deutlich wird, ist natürlich bitter. Aber ja, gut, irgendwie, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob man vielleicht in der Champions League jetzt schon so ein bisschen so zumindest im Hinterkopf hat, okay, ja, wenn es hier jetzt nicht so läuft, ist es nicht ganz so schlimm. Dann schauen wir uns lieber für die Bundesliga, wo es ja trotz der Probleme wirklich noch gut läuft, verhältnismäßig, und wo man ja noch realistische Chancen weiterhin auf den 2. Platz hat und die Champions-League-Teilnahme. Ich denke, das wird das primäre Ziel sein. Mal gucken, was dann in der K.O.-Phase noch geht. Aber wenn man sie erreicht natürlich, das steht ja auch noch nicht fest für die Flensburger. Also 2 Punkte nur vor Porto und auch 3 Punkte vor Bukarest. Also ja, da gilt es in den nächsten 5 Spielen nochmal alles reinzuwerfen. Aber einfacher wird die Situation wahrscheinlich nicht.
Nee, definitiv nicht, weil man hat sich jetzt hatte sich vorher ein bisschen Luft verschaffen können und jetzt ist wieder die Luft ein bisschen enger geworden. Ich meine, die Gruppe ist sowieso unheimlich spannend. Ich meine, Kielce hat es als erstes Verein seit langer Zeit geschafft, 2-mal in Barcelona zu besiegen. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Veszprém hat jetzt mal eben 47 Tore am Donnerstag geworfen, so viele wie noch nie zuvor in der Champions League. Also das ist wirklich eine spannende Gruppe und wenn Flensburg gewonnen hätte, dann wäre noch alles möglich. Dann könnten sie sogar noch auf Platz 2 schielen. Jetzt wird es natürlich mit 7 Punkte und 5 Punkte Rückstand auf Veszprém entsprechend schwierig und da müssen jetzt nur noch das gucken und hoffen, dass sie irgendwie dann noch an Barca Paris drankommen und das ist halt auch keine einfache Aufgabe, also das ist schon ja, sehr bitter für sie aktuell, aber wie gesagt, ist für sie auch keine einfache Phase, Mike Machula mit Corona nicht mit dabei und so weiter und auch einige Fälle, enorm dünner Kader, da geht man auch dann eine gewisse Zeit auch mal auf Zahnfleisch und kann halt nicht 2-mal in der Woche immer die Top-Leistung abrufen, deswegen ja, es ist nicht, man kann sowas verlieren, aber trotzdem sollte man es natürlich nicht, gerade gegen Modus Saporosche, die ja schon Champions League-Niveau haben, aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt als Kandidat dafür zählen, in der Gruppe vor allen Dingen nicht, dass sie hier den Sprung in die nächste Runde schaffen. Also von daher Hut ab an sie, aber trotzdem auch Kritik natürlich an Flensburg, die sie hätten sich nie und nimmer so abschlachten lassen dürfen in gegnerischen Halle. Lass uns dann den Blick werfen zur European League, denn auch dort ist natürlich die Gruppenphase voll am Laufen und da muss man sagen, aus deutscher Sicht, Tim, läuft es da aktuell richtig, richtig gut, denn sowohl Magdeburg als auch Berlin stehen aktuell sehr gut oben und auch vielleicht ein bisschen überraschend, Lemgo Lippe erst ein einziges Spiel verloren, jetzt wieder gegen Medvedevschewskow gewinnen können unter der Woche. Also die machen echt Spaß, muss ich zugeben.
Ja, absolut. Also das Thema Doppel-Dreifach-Belastung, ja, lehnt man in Lemgo eigentlich konsequent ab durch eben diese Leistung. Also sie machen wirklich, wie du gesagt hast, einfach Spaß. Die Gruppe ist generell ja sehr interessant von der Aufteilung der Punkte. Also Benfica und Lemgo vorne mit 8 Punkten, dahinter GOG und Nord mit 7 und dann Medvedi und die Finnen aus Koxen mit 0 Punkten schon abgeschlagen. Aber ja, also diese vier Top-Teams nehmen sich dann gut und gerne auch gegenseitig die Punkte weg bisher. Also es ist schon eine sehr coole Gruppe um den Gruppensieg. Also das ist schon sehr gut, wie Lemgo auch auftritt. Und ja, also dafür, dass da ja auch einige Spieler dabei sind, für die es jetzt auch so ein bisschen die erste europäischen Erfahrungen sind. Also ist es wirklich aller Ehren wert, sehr, sehr stark. Alles drin in der Gruppe. Von daher, weiterkommen wird man auf jeden Fall. Das ist ja schon mal sehr stark. Und ja, von daher, das ist schon wirklich ein sehr, 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 sehr guter Auftritt. Und ja, sehr gut für die Bundesliga natürlich auch. Du hast die Magdeburger angesprochen, bisher ein Spiel weniger, da ja das eine Spiel letzte Woche abgesagt werden musste, stehen dadurch auf Platz 2 mit 7 Punkten, aber halt noch ungeschlagen nach 4 Spielen. Bisher einen Punkt erst abgegeben an La Rioja aus Logroño in Spanien und die Füchse auch, 5 Siege nach 5 Spielen. Unangefochtener Spitzenreiter mit 4 Punkten Vorsprung vor Plotzk, also läuft für die deutschen Mannschaften und ja gut, die European League, man weiß es aus den letzten Jahren, ist natürlich auch weiterhin in gewissermaßen ein deutscher Wettbewerb oder ein Wettbewerb, der den deutschen Mannschaften sehr gut steht und das scheint in diesem Jahr auch wieder so zu sein.
Ja, das scheint wirklich sehr, sehr gut zu laufen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das so alles funktionieren wird. Ich lasse mich mal sehr, sehr gerne überraschen, ob die das auch weiter so hochhalten können. Aber aktuell sieht das wirklich sehr, sehr gut aus und sieht wieder so aus, als ob wieder der Sieger aus Deutschland kommen würde. Aber gut, das ist dann, da lassen wir dann mal abwarten, wie es dort weitergeht. Machen jetzt noch eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und wollen ein bisschen über die Bundesliga sprechen. Denn dort gibt es ja auch noch ein bisschen was jetzt am Donnerstag anstand, beziehungsweise jetzt auch am Wochenende ansteht. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinem Sportpodcast. Wir wollen jetzt uns noch ein bisschen mit der Handball-Bundesliga beschäftigen, bei den Herren und dort ja den Blick werfen auf die aktuellen Spiele vom Donnerstag und da auf den klarsten Sieg vom reinen Ergebnis her schauen. 31-24 gewinnt Leipzig gegen Bali, man würde sagen standesgemäß. Aber Tim, zur Halbzeit 16-15, also es war durchaus ein knappes Spiel, bevor Bali dann ja leider hat abreißen lassen müssen.
Genau, ja. Also in der ersten Halbzeit war es wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Die Leipziger haben sich, hatten einen Fehlstart mit 0-3, mussten sich erstmal in die Partie kämpfen, haben das dann auch gut gemacht und eben bis zur Pause dann die Führung auch übernommen. In der zweiten Halbzeit war Baling auch eigentlich lange mit dran, bis zum 19-18. Und ja, dann kam eben ein 6-1-Lauf, der das Spiel dann entschieden hat, von der 37. bis zur 43. Minute. Aber alles in allem war es keine schlechte Leistung von Baling und wie ich finde auch diese 7 Tore ein Ticken zu hoch. Das fand Jens Bürkle auch, deswegen er war auch alles in allem sehr zufrieden. Gerade weil man auch Personalprobleme hat im Moment mit dem Spiel. Ja, man kann, wie gesagt, einiges Positives rausziehen, wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht lange ja, mit dem Ergebnis weiter beschäftigen und einfach nach vorne blicken, ist in der aktuellen Situation in Baling wahrscheinlich auch ja, das Beste und wie gesagt, positive rausziehen, es ist einiges da gewesen in diesem Spiel, auch wenn es dann am Ende vom Ergebnis her doch sehr deutlich ist, aber gut, so kann das dann am Ende halt auch gegen so eine Mannschaft wie Leipzig eben passieren, wenn die ins Rollen kommen, dann haben die auch das Potenzial, eben so ein Spiel dann auch so souverän dann abzuspulen mit dem kleinen Zwischensprint. Und ja, das haben sie vor der Geisterkulisse in Leipzig auf jeden Fall gemacht.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also wie gesagt, sah gerade in der ersten Halbzeit sah es echt gut aus, haben die echt viel Spaß gemacht. Das haben wir auch immer mal wieder gesehen, dass sie auch gegen Top-Mannschaften mithalten können. Aber da ist halt so das Ding, das ist halt über 60 Minuten halt ein bisschen schwierig wird. Aber wie gesagt, das Team besitzt Qualität. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass sie absteigen. Es ist aktuell noch sehr, sehr knapp unten drin. Da geht es ja aktuell um jeden Punkt. Und wenn wir schon im Tabellenkeller sind, dann lassen wir doch direkt da bleiben. Denn Stuttgart und Minden, zwei Mannschaften, die beide auch unten drin stehen, im direkten Duell gegeneinander. Am Ende gewinnt Stuttgart mit 35-31 gegen Minden. Vor allen Dingen auch dank eines richtig starken Ivan Pesic. 14 Paraden, gut von 31%. Ganz wichtiger Faktor und möglicherweise auch der entscheidende, denn die Mindener haben zusammen nur 10 Paraden gehabt, also Carsten nicht, der Malte Semic, die Keeper. Also von daher schon sich sehr gut eingefügt.
Ja, genau. Hat, wie wir es ja auch im letzten Podcast schon prognostiziert haben, keine lange Anlaufzeit gebraucht in der Bundesliga und direkt mal geliefert in diesem sehr, sehr wichtigen Duell für die Stuttgarter. Dadurch können sie sich ja, ja schon mal so ein bisschen Puffer verschaffen. Sind jetzt 3 Pluspunkte vor dem Abstiegsplatz, vor dem ersten und von daher sehr, sehr gut. Generell haben sie eigentlich das Spiel von der ersten Minute an auch dominiert, haben Minden nicht einmal in Führung gehen lassen. Nach 7 Minuten stand es schon 5-0. Also ja, bei den ersten 5 Würfen scheiterte man direkt an Pesic. Das ist dann natürlich absolut suboptimal. Und von da an war es einfach auch für Minden nahezu unmöglich, da nochmal zurückzukommen. Dafür fehlt einfach die Qualität in dem Kader. Dafür fehlen wahrscheinlich auch ja, die Spieler, die da vorangehen können in solchen Situationen. Und ja, dementsprechend alles in allem ein hochverdienter Sieg für Stuttgart mit einem sehr, sehr guten Torwart.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich bei dir. Stuttgart natürlich auch gerade wichtig, weil man ja immer ein bisschen höher schielen will. Und da hat wirklich jetzt mal auch alles funktioniert. Also ganz wichtig. Der Angriff war konsequent mit ihren Chancen, haben das sehr gut umsetzen können mit ihren Wurfsituationen. Also von daher, das war natürlich in die richtige Richtung. 30% Wurfquote hat wirklich sehr, sehr gut dort zusammengepasst. Und dann lass uns zum letzten Spiel vom Donnerstag kommen, bevor wir so ein bisschen Blick auf die kommenden Partien vom Wochenende geben. Denn es gibt einige spannende Partien mit dabei. Aber vorher noch Wetzlar gegen Erlangen. Am Ende gewinnt Wetzlar 27-24. Auch da ein knappes Spiel über lange Zeit. Also es war ausgeglichen 12-13 zur Halbzeit. Am Ende Wetzlar hat sich durchgesetzt. Also das war knapp, aber wie gesagt, Wetzlar ist aktuell richtig gut in Form.
Jo, und jetzt auf Platz 6 in der Tabelle. Also wirklich, ja, klopfen sie oben an, haben alle Ansprüche in Richtung Platz 5 auch zu schielen. Wir haben es auch schon besprochen. Also das, ja, das Mittelfeld oder der Bereich hinter den Top 4 ist unfassbar eng. Da kann es echt von Woche zu Woche sich komplett verschieben, aber Wetzlar macht es wieder gut. Spielen unter Ben Matschke einfach sehr, sehr stark, sehr, sehr stark auf. 15-13 Punkte nach 14 Spielen. Also da ist man mehr als im Soll, wie ich finde. Und in Erlangen konnte man natürlich auch so ein bisschen davon profitieren, dass Clement Verlin verletzt gefehlt hat, der in den letzten Wochen ja sehr, sehr gut in Form war. Das war ja in gewisser Weise ein Plusfaktor für die Wetzlarer. Aber ja, nichtsdestotrotz haben sie auch wirklich selber sehr, sehr gut gespielt und das Spiel am Ende souverän dann auch ja, für sich entschieden. Dank einer Parade von Till Klempier in den letzten Minuten, um sich nochmal absetzen zu können. Also lange stand es eben 24-25 kurz vor Schluss und dann 7-Meter-Tor von Maxi Holst, Parade von Till Klimke und dann noch der Treffer von Alex Feld zum 27-24 und der Entscheidung. Also ja, sehr, sehr guter Auftritt für Erlangen. Natürlich durchaus bitter, da so lange mithalten zu können und am Ende nicht die Punkte einfahren zu können oder zu Hause behalten zu können. Aber auch sie spielen, wie ich finde, eine gute Saison bisher, auch wenn es mit 12-16 Punkten sich gar nicht so anhört. Aber wie gesagt, finde ich, da ist auch gut Potenzial weiterhin in der Mannschaft. Und von daher schauen wir mal, was sie im nächsten Spiel dann, wie sie zurückkommen und wie sie sich dann dementsprechend wieder ja, ein bisschen ja, rehabilitieren. Es geht nach Göppingen, also auch ein Team, das da in dem Pulk dabei ist auf Platz 5. Also das wird auch ein sehr interessantes Spiel.
Das wird es auf jeden Fall werden, da bin ich absolut bei. Das wird ein tolles Spiel auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wer dort am Ende dann ein bisschen auch die Nase vorn behalten wird. Lassen uns da mal auf jeden Fall auch überraschen. Ja, dann lass uns Tim noch ein bisschen zum Abschluss ein bisschen Blick auf das Wochenende werfen, denn wir haben ja einige Top-Spiele, ne? Bergischer HC gegen die Flensburger, Rhein-Neckar-Löwen gegen Füchse Berlin. Also von den Namen ist das gerade am Samstagabend schon sehr klangvoll.
Das auf jeden Fall. Die Flensburger natürlich jetzt nach der deutlichen Niederlage in der Champions League unter Zugzwang, da wieder sich zu fangen und zu beweisen, dass es eben aufgrund der Situation einfach mal ein Ausrutscher war beim Bergischen HC, aber natürlich immer eine sehr, sehr unangenehme Aufgabe. Und die Bergischen Löwen haben jetzt auch schon in dieser Saison bewiesen, die ja sehr auf und ab ist von den Leistungen her, dass sie gegen die Top-Teams mithalten können. Vor allem zu Hause auch gut unterwegs sind. Also ja, das ist schon mal ein sehr interessantes Spiel am Samstag um 18:30 Uhr. Danach 20:30 Uhr Löwen gegen Berlin. Natürlich vom Namen her unfassbar interessante Partie. Die Löwen im Moment ja nur auf Platz 11 gegen den Dritten. Das klingt so gar nicht mal nach einem Topspiel. Aber auch hier, die Löwen sind eigentlich oder sollten ja eigentlich besser sein als dieser 11. Platz. Trotzdem für mich die Berliner, so wie sie im Moment spielen, auch jetzt unter der Woche wieder in der European League, einfach sehr gut im Flow wieder, nachdem man sich ja hier und da die ersten Niederlagen fangen musste in den vergangenen Wochen. Aber dementsprechend der Favorit für mich in der Partie. Aber nichtsdestotrotz, denke ich mal, wird das auch eine sehr spannende Angelegenheit. Und wenn wir auf den Sonntag gucken, auch da sind sehr schöne Spiele dabei. Also HSV Hamburg gegen Kiel um 13.40 Uhr am Sonntag, das Topspiel. Also ja, da bin ich sehr gespannt, wie die Hamburger auf die Kieler treffen und ob sie die Kieler lange ärgern können. Ich würde sie ihnen durchaus zutrauen. Klar, Kiel ist der Favorit und muss natürlich auch punkten, um, keine Ahnung, ja, zum einen im Kampf um Platz 2 weiter vorzulegen, beziehungsweise dann nachzulegen, weil die Füchse ja schon gespielt haben dann. Aber das wird auf jeden Fall auch eine sehr unangenehme Aufgabe für die Kieler.
Das wird es auf jeden Fall. Also das dürfen sie auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Denn wie gesagt, der HSV hat ja schon bewiesen, dass sie gegen Top-Mannschaften durchaus auch bestehen können, zumindest sie auch auf jeden Fall ärgern können. Also von da bin ich sehr gespannt. Und wenn wir so mal auf den Samstag kurz nochmal sagen, ich bin sehr gespannt, auch was wir für eine Leistung vom BHC wählen werden, weil du hast angesprochen, auf und ab. Also sehen wir die gute Seite oder sehen wir eher die schlechte Seite von der Mannschaft aus dem Bergischen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ach, ich bin auch sehr gespannt auf das Spiel Magdeburg gegen Lemgo Lippe. Also die Magdeburger ja auf jeden Fall schon auch durchaus gut. Klar, ein bisschen angeschlagen wegen Corona, aber auch Lemgo, eine Mannschaft, die ja bisher bewiesen hat, dass man sich nicht verstecken muss, die auch den großen Mannschaften wie Berlin zum Beispiel und auch Kiel schon Probleme abverlangt hat. Natürlich gerade sie spielen auswärts, macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber trotzdem spannendes Spiel, ähnlich wie auch vielleicht auch Wetzlar-Melsung. Also das ist enorm viel toller Handball, den uns erwartet am Wochenende, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch entsprechend in der, ja, bei der WM der Frauen. Das solltet ihr auf jeden Fall anschauen, dort Sport Deutschland TV. Ansonsten die Handball-Bundesliga-Spiele wie gewohnt bei Sky entsprechend. Deswegen, lasst euch damit erstmal und, alleine. Wünsche euch ein schönes, ja?
Ganz wichtig, das Spiel Hamburg gegen Kiel kommt auch im NDR-Fernsehen.
Stimmt.
Und das Hessen-Derby Wetzlar gegen Melsung um 16 Uhr am Sonntag dann auch im Livestream des Hessischen Rundfunks. Also für diejenigen, die kein Sky haben, das sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Zwei wirklich sehr interessante Partien. Wetzlar-Melsung vor allem, ne, das Felix-Danner Revanche-Derby. Schauen wir mal, wie er performt. Aber genau, das noch zur Info.
Genau, das ist eine wichtige Info, eine wichtige Service-Info zum Ende nochmal für euch, damit ihr auch natürlich Handball gucken könnt am Wochenende. Wie gesagt, Sport Deutschland TV, Sky oder auch entsprechend die Regionalsender, wo ihr dann auch die Spiele verfolgen könnt. Uns wird es dann wahrscheinlich wieder Samstag oder so geben, also wahrscheinlich schon relativ zeitnah. Die deutsche Mannschaft spielt ja entsprechend am Samstag, da auf jeden Fall reinschauen, Sport Deutschland TV, wie gesagt. Dann ja, hört ihr jetzt wieder von uns. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Natürlich reguläre Ausgaben jetzt von uns auch. Aber natürlich jetzt erstmal ein Blick bei den Frauen auf die Weltmeisterschaft. Das ist enorm wichtig, enorm spannend. Und wir drücken natürlich den Damen die Daumen, dass sie da auch mit den Top-Mannschaften mithalten können. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne Kommentare natürlich da leisten bei iTunes. Gerne Rezensionen schreiben. Aber auch gerne uns liken, uns weiterempfehlen. Auch auf Folgen entsprechend bei Twitter mit dem Handle SeppMaster56 findet ihr mich. Bei Tim ist es Tim_Detdetmar23, wo ihr ihn findet. Und da auch, wie gesagt, viel Handball gibt es auch auf jeden Fall. Und dann, ja, freuen wir uns auf ein tolles Handball-Wochenende. Beginnt heute Abend schon am Freitagabend mit Handball, mit den Top-Favoriten bei der Handball-WM und geht über das ganze Wochenende weiter. Und dann gibt es bei uns natürlich wieder die aktuellsten News, die neuesten Entwicklungen im Handballsport. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute hier und bis dann bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handballtalk. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.